Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Wir starten hinein in diese nächste Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft 2026 und es ist ja irgendwie immer so spannend im Handball und so anders, als man sich das eigentlich im Vorfeld ausgemalt hat. Das können wir jetzt sagen nach den Ergebnissen in der deutschen Gruppe. Da gab es auf einmal eine Niederlage der DHB-Auswahl gegen Serbien, obwohl man zur Pause deutlich führte. Dann hat man am Ende doch noch die Gruppe gewonnen und nimmt sogar 2 Punkte mit in die Hauptrunde. Und dann sitzt man so mir nichts, dir nichts vor dem Fernseher und schaut das Spiel Portugal gegen Dänemark und da passieren Dinge, die waren so einfach nicht zu erwarten. Aber es haben auch andere Spiele stattgefunden und heute finden noch finale Vorrundenspiele statt mit der schwedischen Mannschaft, die auf Kroatien trifft. Die Italiener sind ausgeschieden, relativ sang- und klanglos und die waren in Kristianstad unterwegs und dort war bzw. ist gerade aktuell noch ein Kollege zugeschaltet direkt aus seinem Hotelzimmer und das ist Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit. Hi Tim, grüß dich.
Guten Tag, Sascha.
Hast du Nordlichter gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe generell auch relativ wenig von der äußeren Welt gesehen. Ich war froh, dass jetzt die letzten beiden Tage, als ich morgens aus dem Hotel dann in Richtung Stadt gefahren bin, zumindest die Sonne mal rausgekommen ist. Das sah schon echt ganz nett aus. Das Hotel ist hier auch direkt am Strand gelegen, an der Ostsee. Da konnte ich noch mal ein bisschen Vitamin D tanken. Das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, als ich vor einer Woche hier hingefahren bin. Aber nee, Nordlichter leider nicht.
Ist dunkel da, wo du unterwegs bist aktuell? Kann man schon so sagen?
Ja, schon. Relativ früh auch. Also das ist eine Umstellung gewesen. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich eigentlich immer im Hellen zumindest noch in die Halle gekommen bin.
Ja gut, das lag natürlich auch daran, dass du schnell ans Buffet wolltest, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Nein, wir müssen natürlich hier auch mal ein bisschen Schabernack treiben bei Kreisab, das ist doch logisch. Aber lass uns zunächst mal einsteigen mit dem Schocker des Tages, eben der Niederlage von Dänemark gegen die Portugiesen. Ich habe dann auch eine Nachricht aus der Halle bekommen und da wurde mir geschrieben, überheblich, wie die Dänen hier auftreten. Und das kann relativ schnell gehen. Bevor wir jetzt mit der Aufzeichnung dieser Sendung angefangen haben, habe ich zu dir gesagt, wenn du einmal in diesem Modus drin bist, dass du nicht 100% fokussiert bist und immer das abrufst, was du abrufen musst, um erfolgreich zu sein und irgendwie dann halt auch mal überheblich und arrogant agierst, ist es schwer, wieder aus diesem Modus rauszukommen. Ich nehme an, du bist von diesem Ergebnis auch maximal geschockt, auch wenn man in Betracht zieht, dass die Portugiesen gegen die Mazedonier ja nur unentschieden gespielt haben. Ist eigentlich kaum zu fassen, dass die dann Dänemark schlagen.
Ja, absolut. Also wir saßen da auch auf der Tribüne hier in Kristianstad und haben natürlich auch immer Ticker nebenbei verfolgt. Und dann waren die Portugiesen zur Pause vorne. Da dachtest du schon, ja, okay, aber die Dänen werden sich ja wohl noch fangen. Und das haben sie dann eben nicht getan. Logischerweise habe ich bisher nicht viel gesehen von dem Spiel, außer ein paar Clips auf Social Media. Das letzte Tor der Portugiesen von rechts außen, extrem schön. Das musst du dann auch erstmal so machen in der Situation. Das fand ich schon sehr beeindruckend, die Eier zu haben, den Wurf so zu nehmen. Und für die Dänen, also es ist schon sehr spannend. Jetzt haben sie natürlich die Verletzung von Lukas Jørgensen noch hinnehmen müssen, haben sich ja jetzt auch erstmal dazu entschieden, keinen Spieler nachzunominieren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Finde ich auch eine spannende Entscheidung. Mal gucken, ob sich das jetzt nach der Niederlage ändert. Aber ich hätte definitiv nicht damit gerechnet. Ich habe eher vorher mir gedacht, okay, gut, mit wie vielen Toren darf Portugal denn verlieren, dass sie sicher weiterkommen? Also sie hatten ja einen riesen Puffer auf Nordmazedonien, aber trotzdem, das waren eher so die Gedanken, die ich hatte, als ich in dieses Spiel reingegangen bin. Und das ist schon echt ein Wahnsinn, dass sie denn vor allem auch zu Hause dieses Spiel verlieren.
Natürlich haben wir in den vergangenen Tagen auch miteinander geschrieben und auch ein paar Dinge angesprochen, die uns so aufgefallen sind, was wir auch vielleicht amüsant fanden, aber auch viel natürlich in Bezug auf die Leistung der deutschen Mannschaft. Muss man das jetzt nach so einem Ergebnis alles ganz anders einordnen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also was die deutsche Mannschaft angeht, würde ich aufpassen, einzelne Spiele überzubewerten, sondern wirklich zu versuchen, die Leistungen über die letzten Turniere quasi gesammelt zu betrachten. Und Ja, was die deutsche Mannschaft angeht, finde ich es sehr interessant, dass wir eigentlich in drei Spielen drei verschiedene Gesichter gesehen haben. Also ich fand, im Auftaktspiel haben sie ja solide bis gut gespielt, aber man hat schon gemerkt, so ganz rund, so ganz im Flow ist man vielleicht noch nicht, aber ich sag mal so, das ist ein Auftaktspiel, da kann man das vielleicht auch nicht unbedingt so erwarten, und wenn du dann am Ende gegen einen wirklich guten Gegner auch dann zwei Punkte holst, ist alles gut. Dann kam eben diese zweite Halbzeit gegen Serbien, wo ja, also viele Dinge aus letzten Turnieren wieder aufgetaucht sind, vor allem was die Offensive angeht, die einem schon Sorgen bereiten muss. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es dann nicht mal 48 Stunden später so ein anderes Gesicht wird und auch der Bundestrainer Dinge deutlich anders handhabt als in den beiden Spielen zuvor. Also ja, was das angeht, ist das schon, ja, schon eine Achterbahnfahrt, diese Gruppenphase auch aus deutscher Sicht gewesen. Umso schöner, dass man jetzt irgendwie mit zwei Punkten in diese Hauptrunde geht, weil das Portugal-Ergebnis hat es jetzt, finde ich, nicht unbedingt einfacher gemacht in dieser Gruppe, wo man ja auch eigentlich davon ausgegangen war, wer wird das zweite Team hinter Dänemark. Ja, mal gucken, ob das dann in ein paar Tagen immer noch die Devise sein wird.
Ja, also jetzt ist das hochspannend. Wir gehen da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Spiel bleiben und krame da mal gerade in den Statistikbüchern, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie konnte das eigentlich passieren? Wie konnte dieses Ergebnis zustande kommen? Dänemark ist ja mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause gegangen. Sie haben dann auch ein bisschen länger gebraucht, bis sie zum ersten Mal im Spiel in Führung gegangen sind, führten dann mit 17-15, glaube ich, in der zweiten Hälfte. Und dann ist Portugal tatsächlich nochmal zurückgekommen, was mich am allermeisten beeindruckt. Und spannend ist, wenn man mal auf die technischen Fehler bzw. die Turnover schaut, das sind insgesamt 5 bei den Dänen. Und jetzt müsste man ja denken, okay, wenn die so wenige technische Fehler haben, dann sind es vielleicht noch weniger gewesen bei den Portugiesen. Auch da 5, also kaum zu glauben. Und Paraden bei den Dänen 11, bei Portugal 10. Also ein ganz, ganz interessantes, kurioses Ergebnis. Dann ist es vielleicht mal ein Wurf an den Pfosten. Dann ist es vielleicht mal ein Foul irgendwie, was eventuell dann nochmal einen Freiwurf gibt, wo man dann nochmal eine zweite Chance hat bei einem Angriff, ein Abpraller. Also es sind wirklich Kleinigkeiten. Nicht immer sagt eine Statistik alles aus. Jedenfalls sehr, sehr bemerkenswert. Es ist das erste Mal seit dem Europameisterschaftsfinale 2014, dass Dänemark ein Pflichtspiel in Herning verliert. Und das macht's für die Hauptrunde hochspannend. Und wir schauen jetzt gerade mal auf den Spielplan der deutschen Mannschaft. Denn zunächst mal waren ja alle davon ausgegangen, dass Deutschland wahrscheinlich zum Auftakt gegen Dänemark spielen muss. Aber die sind halt jetzt gar nicht Gruppensieger geworden. Zunächst mal spielt man gegen Portugal. Und zwar um 15.30 Uhr. Auch eine interessante Anwurfzeit für das Duell der beiden Gruppensieger. Na gut. Dann am Samstag um 8:30 gegen Norwegen. Die gelten ja aktuell als die Mannschaft in der Gruppe, wo man sagt, zusammen mit Spanien der krasse Außenseiter, um eventuell ins Halbfinale einzuziehen. Ich meine, sie kommen natürlich auch beide mit 0 Punkten. Das kommt ja auch noch dazu. Dann Montag 8:30 gegen Dänemark und am Mittwoch um 18 Uhr gegen Frankreich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Du hast gesagt, das ist natürlich schon hart jetzt, das verändert was. Ich glaube aber, dass Deutschland gerade mit der Erfahrung aus dem Vorjahr und der Viertelfinalniederlage gegen die Portugiesen einen großen Lerneffekt mitbringen kann in diese Partie jetzt am Donnerstag. Wie ordnest du das ein?
Es wäre Ihnen auf jeden Fall zu wünschen und ich würde es auch erwarten, denn die portugiesische Mannschaft wird auch in diesem Jahr logischerweise von den Costa-Brüdern natürlich getragen. In dem Spiel gegen Dänemark 18 Tore zusammen gemacht, beide dann auch noch 2 Assists dazu. Generell, was die beiden für eine Verantwortung haben, auch in ihren jungen Jahren schon, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft, das ist schon wirklich beeindruckend. Gibt nicht umsonst immer wieder diese Gerüchte um hohe Ablösesummen für die beiden, die gezahlt werden müssen, falls man sie loseisen möchte von Sporting. Also ja, das sind schon wirklich besondere Spieler auf einem Weltklasse-Niveau. Und die musst du dann halt auch erstmal stoppen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie die deutsche Mannschaft das angeht, dass sie das Potenzial dazu hat in der Defensive. Davon bin ich überzeugt. Es ist halt die Frage, ob wir offensiv mithalten können in dem Spiel. Und da wird sich dann halt zeigen, welches Gesicht wir sehen von den gefühlt 3, die wir in der Vorrunde gesehen haben. Aber ja, also das wird ein extrem spannendes Spiel. Es ist Ja, mich würde echt interessieren, wie dieses Ergebnis im deutschen Camp so aufgefasst wurde. Ich glaube, da hat jetzt auch eigentlich jeder gerechnet damit, dass man erstmal jetzt gegen Dänemark spielt und dann, ja, weiß ich nicht, was wäre besser gewesen? Ich glaube schon, dass Dänemark als erster Gegner in der Hauptrunde irgendwie ganz angenehm gewesen wäre, weil du hast theoretisch quasi einen Tag weniger Regeneration auf dänischer Seite. Du hast dann dieses Spiel quasi einfach abgehakt. Wenn du was mitnimmst, kann das einen riesen Push geben. Wenn nicht, dann sagt jeder, ja, okay, war halt Dänemark. Gut, kommt ein bisschen auf die Art und Weise an, klar. Aber so ungefähr hätte man sich ja den Start in diese Hauptrunde vorstellen können. Und so muss man schon sagen, wenn man ins Halbfinale will, ist das schon ein Must-Win-Match. Klar, man kann jetzt sagen, alle vier Spiele muss man gewinnen wahrscheinlich, um ins Halbfinale zu kommen. Aber ich glaube schon, dass das auch mental nochmal eine andere Geschichte ist, mit der du erstmal so klarkommen musst.
Vor allem, du hast es ja gerade gesagt, und wir sprechen immer wieder über sie. Die Costa-Brüder haben sich nach diesem Unentschieden gegen Mazedonien aufgerappelt und nochmal einen Zahn zugelegt und gehen halt jetzt auch mit 2-0 Punkten in diese Hauptrunde. Und das bedeutet, die haben jetzt auch diesen Anspruch, das Halbfinale zu erreichen. Und sie haben ja auch gute Chancen, weil sie den schwierigsten Gegner, also den vermeintlich schwierigsten Gegner mit Dänemark, und das sind die nach wie vor, geschlagen haben. Also die gehen da jetzt rein mit einer unfassbar breiten Brust. Und ich habe das im vergangenen Jahr in Oslo erlebt, weil ich ja nach der Vorrunde in Herning schon nach Norwegen weitergereist bin. Die schwammen dann auf einer Welle der Euphorie. Und ich glaube, da ist gerade im Mannschaftshotel bei denen die Hölle los. Und zwar im positiven Sinne. Und nein, die werden sich da nicht mit ein paar Bierchen die Kante geben, sondern die werden zusammensitzen, die werden viel lachen, die werden Spaß haben. Denn das ist ja eine wichtige Charaktereigenschaft oder eine sehr ausgeprägte Charaktereigenschaft der Portugiesen. Und daher gehe ich davon aus, dass das eine richtig, richtig harte Nummer wird. Und dann sagen die sich vielleicht am Ende eines engen Spiels, okay, uns könnte auch ein Punkt reichen. Aber für die deutsche Mannschaft ist das halt schon ein Schlüsselspiel, weil danach halt nochmal Dänemark und Frankreich warten. Also von daher ist die Ausgangsposition für die Portugiesen extrem gut. Morgen in der Sendung werde ich darüber sprechen mit dem Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, mit Ingo Meckes. Ich habe zumindest mal eine Zusage von ihm für ein Interview bekommen und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Sollte das nicht der Fall sein, seid nicht enttäuscht. Aber dann finde ich schon noch eine andere Lösung, gar kein Problem. Für den Moment ist das auf jeden Fall mal der Plan. Ich möchte aber wegkommen jetzt auch von dieser deutschen Gruppe und mal ein bisschen über das sprechen, was bei dir in Kristianstad los war. Du hast die Polen gesehen, die Italiener, die Ungarn und die Isländer. Was hattest du für einen Eindruck von dieser Vorrundengruppe?
Boah, also ich muss sagen, das war eine sehr interessante Vorrundengruppe aufgrund der Art, wie die Mannschaften Handball spielen. Also klar, die Italiener stechen nochmal ein bisschen heraus mit ihrer sehr offensiv interpretierten Abwehr. Sie haben sehr, sehr viel im 3-3-Verbund gespielt und ihre Gegner wirklich, ja, gefühlt teilweise auf 13 Metern angenommen. Das war extrem interessant zu sehen, natürlich auch sehr kraftraubend. Das haben sie dann ja relativ früh auch schon im ersten Spiel gegen Island gemerkt, wo sie so eine Viertelstunde mitgehalten haben und danach Island einfach ja die bessere Mannschaft war und wegziehen konnte, deutlich. Und im zweiten Spiel gegen Ungarn haben sie deutlich länger mitgehalten, bis zur 45. Da stand es, ich glaube, 23-24. Und dann ging hinten raus dann ja doch nochmal die Luft aus für die Italiener. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Mannschaft. Natürlich auch viel mit vier Rückraumspielern, angetrieben von Simone Mengon, aber auch Marco Mengon, sein Bruder, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Die beiden waren auch, was die Passstatistik angeht, irgendwie ganz weit vorne mit dabei. Hatten zumindest jetzt vor dem letzten Spiel zusammen über 650 Pässe gespielt. Ist irgendwie eine interessante Statistik, aber irgendwie fand ich das schon auch sehr, ja, sehr bezeichnend, was für ein Vertrauen sie auch bekommen und welche Verantwortung sie übernehmen. Waren aber auf der anderen Seite auch die beiden Spieler mit den meisten Ballverlusten im Turnier. Und das hat nicht nur die Italiener in einigen Spielen dann auch ihnen geschadet, sondern auch die Polen. Das war, finde ich, das große Thema bei Polen in diesem Turnier, in dieser Vorrunde. Unfassbar viele technische Fehler. Also das war teilweise nicht schön mit anzusehen. Und wenn du die dann auch noch in 7-6 Situationen machst, was du relativ häufig spielst, ja, dann hast du echt keine Chance. Und irgendwie bezeichnend für dieses polnische Turnier war dann ja auch die letzte Minute gegen Italien. Also ich glaube, in der 20. Minute so um den Dreh hat Italien die Führung übernommen und bis zur letzten Minute auch verteidigt. Dann kann Polen tatsächlich das Ding noch drehen mit 58 Sekunden auf der Uhr. Die Italiener relativ schnell auch wieder auf der anderen Seite mit dem Ausgleich durch Simone Mengon. Und dann gab es einen Wechselfehler, weil es Verwirrungen gab, ob sie jetzt 7-6 spielen oder nicht. Und der Trainer seinem Torwart gesagt hat, nein, wir spielen es nicht, du bleibst drin. Der Spieler, der aber für ihn eigentlich reinkommen sollte und es getan hat in den Angriffen zuvor, hat das nicht mitbekommen. So, Zeitstrafe, Ballbesitzwechsel und der Sieg für Italien. Also diese gesamte letzte Minute beschreibt, finde ich, dieses Turnier für Polen, weil sie haben sich auch sehr häufig selbst geschlagen. Ich konnte gestern mit Maciej Gebala sprechen und er meinte auch, bei aller Qualität, die Ungarn und Island hatten in den ersten beiden Spielen, wir waren unser schlimmster Gegner. Also wirklich unfassbar, wie viele Fehler die Mannschaft da vor allem in der Offensive gemacht hat. Defensiv fand ich, war es stabil, unangenehm. Da haben sie viel, viel Physis auch, mit der man arbeiten kann. Aber wenn offensiv dann so wenig zusammenläuft, dann ja, wird es schwer. Und dann verlierst du halt auch so ein Spiel gegen Italien, die historisch ja, aufgetreten sind. Zum einen im ersten Spiel Island den höchsten EM-Sieg gegönnt haben. Dazu die eigene höchste Niederlage, aber eben auch heute der erste Sieg seit 28 Jahren. Also das ist schon echt eine sehr besondere Geschichte auch an diesem letzten Tag in Kristianstad.
Und es ist ja auch das erste Mal, dass sie sich sportlich für eine Europameisterschaft qualifiziert haben. Damals 98, viele von euch werden das wissen, fand die Europameisterschaft in Südtirol statt, in Bozen und in Meran. Und dementsprechend war Italien halt Gastgeber und automatisch qualifiziert. Ich möchte mit dir noch ein bisschen intensiver über diese Partie Ungarn gegen Island sprechen. Das ist ja die, die du sozusagen vor wenigen Minuten in der Halle noch live gesehen hast. Es war ein enges Höschen. Island hat mit einem Tor Unterschied gewonnen. Björn Parzen hat in der Vorschau zu diesem Turnier gesagt, dass er die Ungarn gar nicht mal so schlecht einschätzt, weil sehr viele der Vize-U21-Weltmeister von 2023 mittlerweile Teil dieser Mannschaft sind. Warum war das eigentlich so ein Spiel mit so wenigen Treffern?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen lag es daran, dass sowohl Christoph Palasic als auch Viktor Hallgrímsson im Tor extrem gut ins Spiel reingekommen sind. Palasic hatte nach 10 Minuten 3 von 7 gehalten und Hallgrímsson 4 von 8. Das war schon mal der erste Punkt dazu. Wir haben die Ungarn in der Anfangsphase wirklich auch extrem gut verteidigt, konnten so auch nach 12 Minuten das erste Mal mit 2 Toren in Führung gehen. Also auch da nach 12 Minuten 6-4 sieht man heutzutage auch eher selten. Und so erst danach, so langsam, so nach der ersten Viertelstunde kam Island auch offensiv ins Spiel. Man muss auch sagen, dass die Schiedsrichter auch eine harte Gangart der Ungarn zugelassen haben. Das muss man schon sagen. Das hat auch eigentlich keinem in der Halle gefallen, denn gefühlt 90% der Halle waren Fans aus Island. Auch das, also der Support von den Fans war unfassbar in den letzten Tagen. Und trotz dessen konnten sie die Schiedsrichter nicht auf ihre Seite ziehen. Das muss man echt schon sagen. Also die Schiris haben sich auch ein bisschen schwerer gemacht, als es hätten müssen. Aber gut, dann gab es kurz nach der Pause auch eine sehr wilde Phase mit einer roten Karte gegen Emil Gislason für einen, ich zitiere, dangerous hit to the face. Habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Also 2 Minuten hätten da auch definitiv gereicht. Und in der Phase vor allem war Hallgrímsson so ein bisschen der Retter von Island. Er hat 2 hintereinander weggenommen, auch freie. Und tatsächlich dann so eine Schuschgeste auch gemacht. Ich weiß nicht, also in Richtung der Fans, aber wahrscheinlich eher in Richtung der Schiedsrichter. Das fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Moment, das zu sehen. Also sie haben schon auch daraus so eine gewisse Kraft gezogen. Und ein paar Minuten später gab es dann noch eine rote Karte für einen ungarischen Spieler. Die konnte man so geben. Und irgendwie, ja, konnte sich einfach kein Team auch so richtig absetzen. Also es war schon wirklich so, dass auf der einen Seite die ungarische Defensive generell wirklich gut war und auf der anderen Seite halt eben Hallgrímsson, der am Ende bei 18 Paraden rauskommt, zu Recht auch Player of the Match wurde und ja, dementsprechend auch am Ende der entscheidende Faktor war, warum Island dann eben mit einem Tor gewinnen konnte.
Ist denn Island jetzt in einer Verfassung, wo du ihnen den Sprung ins Halbfinale zutraust? Weil ich meine, heute Abend, wie gesagt, wenn die Leute da draußen die Sendung hören, spielt Schweden gegen Kroatien. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Ja, bei dieser Europameisterschaft kann anscheinend viel passieren, dass Schweden dieses Spiel gewinnt. Dann kommt es drauf an, was machen die Isländer gegen Kroatien? Da könnten sie sich ja mit einem Sieg schon mehr oder weniger fürs Halbfinale qualifizieren.
Das stimmt, ja. Also ich traue es den Isländern an sich zu. Sie haben das Potenzial im Kader. Sie wissen auch selber, wie gut sie sind und wie gut sie sein können. Es bleibt halt die Frage, ob sie es dann in den entscheidenden Spielen in der Hauptrunde auch auf die Platte bringen können. Das ist ja das große Problem der Isländer gewesen in den letzten Jahren bei den Turnieren. Klar, im letzten Jahr bei der WM ist man wirklich sehr, sehr knapp, sehr, sehr bitter rausgeflogen, weil man quasi das falsche Spiel verloren hat, ein Spiel verloren und dann eben nicht im Viertelfinale gelandet. Ich meine, aufgrund der Dreierkonstellation damals. Und das ist halt so dieses Ding. Sie haben es halt noch nicht gezeigt mit dieser Generation, dass sie es wirklich durchziehen können. Wir wissen, dass sie sehr gut sind. Das wissen wir, weil einige der Spieler das Woche für Woche auch in der Bundesliga zeigen oder in der Champions League. Ich finde, sie haben eine unfassbare Breite in der Qualität des Kaders. Also ich habe mit dem ungarischen Trainer Cemo Rodriguez auch gestern gesprochen im Vorfeld des Spiels und er meinte auch, die haben halt auf jeder Position zwei Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau agieren und das ist in den meisten Fällen auch mindestens mal sehr nah an der Weltklasse oder Weltklasse. Und es muss eigentlich der Anspruch sein in diesem Turnier für Island, auch mit dem Turnierbaum-Teil, den sie zugewiesen bekommen haben, ins Halbfinale zu kommen. Und ich sehe sie aktuell auf jeden Fall vor Kroatien, auch vor Slowenien. Und ob sie am Ende vor Schweden sind, weiß ich nicht, weil das ist dann nochmal eine andere Geschichte, in Schweden gegen Schweden zu spielen. Aber mich würde es jetzt auch nicht schocken, wenn sie das gewinnen.
Okay, also du bist schon der Meinung, dass sie aktuell in der Lage sind, die Schweden mehr als zu ärgern. Das ist ja das, was ich eigentlich wissen wollte, wie du sie einschätzt, ob du sie für gut genug hältst, für aktuell auch für konstant genug. Und sie spielen ja dann auch noch in dieser Hauptrundengruppe gegen die Schweiz, ein unangenehmer Gegner. Die Schweizer heute mit einem Kantersieg vom Allerfeinsten, also anders kann man das nicht sagen. Sie mussten haushoch gewinnen gegen Montenegro, haben das auch getan mit 43 zu 26. Also wirklich sensationell. Und die Färöer sind ausgeschieden nach dem 27 zu 30 gegen Slowenien. Slowenien mit einem sehr, sehr guten Turnier bislang. Sie lagen ja gegen die Schweizer hoch zurück. Und da haben die Schweizer schon gedacht, meine Güte, jetzt sind wir hier ausgeschieden, eventuell. Aber ja gut, wenn du dann mit 17 Toren gegen Montenegro gewinnst. Montenegro übrigens, falls wir da mal kurz den Überblick behalten wollen oder das überhaupt schaffen, 41 Gegentore gegen Slowenien, 37 gegen die Färöer und 43 gegen die Schweiz. Also das musst du auch erstmal so hinbekommen. Das sind im Schnitt 40 Gegentore. Wahnsinn, also gefühlt ohne Abwehr gespielt. Aber gut. Also, wir halten fest, Dänemark verliert gegen Portugal, ein absoluter Schocker. Das wird sich maximal auch auf die Hauptrundengruppe in Herning auswirken. Die Italiener, die brauchen noch ein bisschen was, haben aber sehr, sehr gute Ansätze. Polen nicht mehr mit der Mannschaft von früheren Zeiten zu vergleichen. Die Isländer sehr stabil, knapp in einem engen Spiel gegen Ungarn gewonnen, da aber auch gezeigt, dass sie in der Nervenschlacht bestehen können, auch wenn nicht so viele Tore fallen und eben kein Tempo-Handball gespielt werden kann. Und die Slowenen und die Schweizer weiter. Also es bleibt spannend und interessant während dieser Handball-Europameisterschaft und nochmal der Hinweis darauf, dass wir natürlich morgen auch wieder auf Sendung sind, hoffentlich dann, wie gesagt, mit Ingo Meckes. Tim, gibt's noch irgendwas zu berichten? Irgendeine nette Randgeschichte aus Schweden?
Oh ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass das Mediencenter, ich würde eher sagen die Medienlounge hier in Kristianstad, wahrscheinlich die schönste war, die ich je gesehen habe. Also bisher, also man hat ja jetzt schon auch ein, zwei Medienräume gesehen. Also du hattest das Gefühl, dass es von einem schwedischen Möbelhaus auf jeden Fall mal sowas von gesponsert wurde. Dazu, vom Ambiente her, muss man sich das so vorstellen, dass wie... Ja, also ich bin mir auch relativ sicher, dass das quasi so eine Nebenhalle war in der Arena in Kristianstad. Das heißt, an der Wand hing auch klassisch noch so eine Anzeigetafel, die man aus jeder Kreisliga-Halle kennt. Da habe ich mich natürlich auch direkt wohlgefühlt und gedacht, okay, hier kann man sich heimisch fühlen. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann gibt es ja so ein Sustainability- und Wassernutzungs Partner für dieses Turnier. Der hat dann auf den Toiletten mit so ein paar Infokärtchen dafür gesorgt, dass man weiß, keine Ahnung, zum Beispiel, wie viel Wasser die Mannschaften während eines Turniers so trinken oder beim Duschen verbrauchen. Also gab schon ein paar Dinge, wo man sich so dachte, ja, ist ein schönes Event hier. Und ansonsten fand ich es wirklich beeindruckend, was die Isländer abgefackelt haben, die isländischen Fans. Also ich bin mal am zweiten Spieltag so ungefähr 3-3,5 Stunden vor Spielbeginn in die Fanzone im Inneren der Arena gegangen und die war wirklich komplett brechend voll mit isländischen Fans und dementsprechend auch Gesängen für ihr Team, eine Liveband dabei. Also ja, da haben sie sich schon echt gut was ausgedacht hier. Die Halle mit 4.500, die, glaube ich, maximal reingehen, auch, glaube ich, sehr clever gewählt für die Gruppe ohne Schweden. Und wenn dann da 2.500 bis vielleicht sogar fast 3.000 Isländer da sind, besser geht's nicht. Und, muss ich sagen, eine Gruppe mit 4 wirklich sehr schönen Hymnen. So, auch das ist ja mal etwas, was man dann auf der Pressetribüne auch genießen kann. Also die italienische, klar, geht nicht viel drüber. Die polnische gefällt mir ehrlich gesagt auch wirklich sehr. Ein bisschen underrated, würde ich sagen. Wenn dann, wie gesagt, 2.500 Isländer mitsingen, top. Und die ungarische erinnert mich immer so ein bisschen an die Sissi-Filme. Aber das muss dann jeder selbst entscheiden, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber ja, das waren so Eindrücke von vor Ort, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde und an die ich lange denken werde.
Dann hoffe ich, dass das nächste Turnier für dich bald kommt. Naja, es dauert noch ein bisschen, ne? Ende des Jahres. Das ist dann soweit bei der Frauen-Europameisterschaft. Vielleicht hast du Glück und kannst eine Woche nach Antalya.
Das wäre natürlich was.
Ja, da wäre auf jeden Fall das Wetter gut. Aber gucken wir mal, wie es so wird und welche Optionen es dann gibt. Es sind ja dann insgesamt 5 Länder und unterschiedliche Standorte. Aber das ist noch eine Weile hin. Nochmal der Hinweis übrigens, wo ihr uns unterstützen könnt. Und zwar bei patreon.com/kreisab, aber auch bei PayPal. Schaut einfach in die Shownotes der Sendung. Da findet ihr einen Link. Schaut auch gerne vorbei auf kreisab.de. Wenn ihr dann auf die einzelnen Artikel zu den jeweiligen Sendungen klickt, dann findet ihr auch den Link und folgt uns auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Habt eine gute Zeit und bis morgen. Tschüss.